ARD.
Wenn man schreibt, ist man alleine und einsam immer noch. Und dann hat man eine Neigung zu Melancholie natürlich. Und wenn du rumguckst, wenn du an dein Leben nachdenkst und deine ganzen Erinnerungen, deine ganze Familiengeschichte, private und das politische auch, einfach traurig. Und bist du enttäuscht, weil du früher sehr begeistert warst.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte ist heute an einem Fluss, einem ziemlich großen Fluss, an der Donau nämlich. Und da fällt mir ein, Flüsse sind ja auch immer irgendwie ein literarisches Thema, öfter mal, ne?
Ja, stimmt. Michal Chvoretzky zum Beispiel, der Slowake, der hat mal über die Donau geschrieben. Er hat auf einem Donauausflugsschiff auch mal gejobbt. Und aus diesen Erfahrungen hat er damals einen ziemlich schrägen Roman gemacht. Tod auf der Donau heißt er, kann ich sehr empfehlen.
Aber um diesen Roman geht es jetzt gar nicht in Orte und Worte. Da haben wir euch jetzt zuerst mal auf einen falschen Dampfer gesetzt.
Auf einen Donauausflugsdampfer.
Genau. Es geht um den Erzählungsband Der Nebelmann. Was ist denn das für ein Buch?
Ja, das ist das Einzige, für das nur Emi Kisch mal einen Literaturpreis bekommen hat. In Ungarn hat sie mir erzählt, die Erzählungen, die spielen auf der Donauinsel von St. Endre, wo sie auch schreibt. Und sie erzählt da von den Menschen, die dort leben, ihren Ängsten, ihren Träumen, ihrem Scheitern, ihrem Schicksal. Da ist zum Beispiel der siebenbürgische Pferdeflüsterer, der ein Pferd vor dem Ertrinken rettet. Da sind die Mädchen, die der Fluss verschlingt. Da ist der Mann, der seine Frau einmauert. Da ist die Journalistin aus Wien, die sich für Internetklicks auf die Suche nach dem Lehmmonster macht. Ja, und da ist der Basketballspieler, der wegen einer kaputten Hüfte dann seine Träume vom Sport beerdigen muss. Da ist das Flüchtlingsmädchen aus der Ukraine. Es wird da viel geraucht und gesoffen und das auch schon morgens. Und auch Frau Holle bekommt eine Rolle und zwar in einem Budapester Unternehmen. Also die Menschen ringen da um Glück, um ihre Träume oft vergeblich. All das spielt in der kalten Jahreszeit, wenn es unwirtlich wird, die Donau auch mal zufriert und knackt und in den Häusern die Kerzen angezündet werden. Die Geschichten haben einen melancholischen Grundton, sind grandios erzählt, finde ich. Eine Sprache wie im Märchen und auch sehr ungarisch, finde ich. Also ganz schön für die kalte Jahreszeit.
Na, das passt ja. Und da ist ja ordentlich was los in diesem Erzählungsband.
Oh ja.
Jetzt musst du mich noch aufklären, weil ich habe noch nie von Noémie Kisch gehört. Wer ist Noémie Kisch?
Also Noémie Kisch ist eine 50-jährige Ungarin. Sie hat Soziologie und Literatur studiert, also Komparatistik, vergleichende Literaturwissenschaften, unterrichtet auch an einer katholischen Universität in Eger derzeit. Und was ich interessant finde an ihr ist, dass sie eben nicht mit so Schwarz-Weiß-Kategorien zu fassen ist. Also sie kommt aus so einem antikommunistischen Elternhaus. Sie sagt, sie ist selbst Feministin. Sie äußert sich auch zur aktuellen Politik, also Orban, aber eben auch nicht so schwarz-weiß. Ne? Es gibt da auch Dinge, die sie ganz gut findet und entsprechend äußert sie sich eben auch und manchmal nervt sie das auch und dann sagt sie, oh, ich will jetzt eigentlich gar nicht über Politik reden, sondern über meine Bücher. Und die Bücher, die ich gelesen habe, die sind wirklich wow. Ja, also gefällt mir gut. Das ist auch eine sehr ungarische Sprache, sehr ungarische Literatur, aber es ist auch eine weibliche Stimme. Und das finde ich ganz besonders interessant an ihren Büchern. Also sie hat zum Beispiel einen Roman geschrieben, Dürre Engel. Tolles Buch, da erfährt man so ein bisschen was vom Sound dieser sozialistischen Zeit. Da geht es um ein Lehrerkollegium und um eine Frau, die ihren Mann umgebracht hat. Also auch das aus einer weiblichen Perspektive erzählt. Immer so ein bisschen melancholisch. Das ist halt ungarische Literatur, so hart am Selbstmord. Ungarn hatte ja auch mal sozusagen Platz 1 in dieser Statistik.
Ach echt?
Ja, ja. Ist mittlerweile abgelöst worden von den Balten. Aber Ungarn war da ganz vorne. Vor allem die Leute da auf den Einödhöfen in der Pusta, die haben dann auch mal sich am Dachbalken in der Scheune aufgehängt oder literweise irgendwelche Insektenvertilger gesoffen.
Puh.
Also harter Stoff,
ja.
Aber diese Landschaft, die ist ja auch zum Teil sehr karg und auch das macht was mit den Menschen und ich finde, Das zeigt eben auch dieses Buch Der Nebelmann, wie auch dieser Fluss was mit den Menschen macht. Und das bringt sie wirklich in eine ganz tolle Sprache.
Das macht was mit den Menschen und mit der Literatur. Also auf jeden Fall eine Menge Stoff, über den ihr sprechen konntet jetzt in eurem Talk. Mhm. Und getroffen habt ihr euch ja auch an einem Fluss, ne, an der Donau.
Ja, genau. Aber wir waren nicht auf ihrer Donauinsel am Donauknie, wo sie eben schreibt, sondern ein bisschen weiter nördlich, also auf meiner Donauinsel sozusagen in Wien. Und da sind wir am Fluss spazieren gegangen. Und das war auch für mich mal eine ganz gute Gelegenheit, mal wegzukommen vom Schreibtisch. Vorher hatte ich nämlich 3 Tage wirklich nur meinen Schreibtisch gesehen.
Okay, dann geht's jetzt ans Wasser mit Stefan und Noemi Kisch.
So, gehen wir mal ein, Donauinsel. Wie war die Lesung gestern?
Schön.
Jetzt sind wir auf der Donauinsel. Immerhin Donau. Es sind Erzählungen, die spielen da, wo du lebst, nämlich an der Donau. Wenn wir uns mal dem Fluss nähern, was ist das für ein Fluss? Wie würdest du den beschreiben? Was macht der mit den Leuten?
Also was mir immer so einfällt hier, dass die Donau in Budapest viel größer ist. Wahrscheinlich, weil Ungarn liegt niedriger und noch mehr Wasser kommt zusammen und das wird noch prächtiger und das teilt auch die Stadt und das teilt auch Lande. Also zum Beispiel bei uns in Kisorossi, wo mein Buch spielt, gibt es immer noch eine Fähre und mit dieser Fähre gehen die Kinder morgen in die Schule nach Visegrád und Dunabogdány und das finde ich auch sehr schön und sehr archaisch, dass du immer noch ein Dorf hast, der eigentlich nur einen Ausgang hat. Und wenn es Hochwasser ist, wie jetzt im Herbst, was sehr überraschend war, weil normalerweise ist Hochwasser immer im Frühling, im Mai und Juni, dass unser Dorf einfach eingesperrt war und die Leute konnten 8 Tage lang nicht raus und rein. Und eingesperrt zu sein, das ist auch sehr ungarisch, finde ich. Also kleine Sprache, eingesperrte Gesellschaft, die Menschen denken anders als alle anderen Menschen in der Welt. Ich wollte diese Eingesperrtheit abbilden und literarisch verarbeiten, was auch metaphorisch sein könnte für unser Gespräch. Also Kadersystem, Systemwechsel und jetzt Ungarn, seltsame, eigenartige Politik, Gesellschaft auch, hat auch viel mit Literatur und Sprache zu tun und auch mit der Donau natürlich, die auch das Leben in Budapest und auch das ganze Land leitet, das Wasser.
Wenn du sprichst von Einsamkeit, ne, es gab ja mal so eine Bewegung Turanismus, die das ja auch sehr stark betont hat und dieses Gefühl von Einsamkeit, diese Sprache, die keiner spricht. Und es gab ja literarisch auch immer eine Gegenbewegung. Es gab ja mal eine sehr bekannte Literaturzeitschrift, die hieß Newgard, Westen. Ja. Diese 2 Strömungen gibt es doch, oder?
Ja, es gibt immer noch und es gibt die sogenannte städtische, internationale, moderne und es gibt diese eingesperrte, ländliche, balladistische, moderne. Das wurde auch modernisiert, dieser Tyrannismus, diese Einsamkeit in der Kultur zu sein, Einsamkeit in Europa zu sein, das ist auch eine moderne völkische Kultur, das könnte ich dir beweisen bei den Gebäuden, bei den Dörfern, alles sehr kreativ auch. Du hast recht, und diese Nyugat, diese West von Kostolányi, Adi, große Schriftsteller, später auch Móri Zsigmond, József Attila, Szabó Lőrinc, wirklich die auch international anerkannt waren, das haben 700 Leute gelesen damals. Heute machen wir diesen Kanon sehr groß und das ist für mich auch sehr bedeutend, diese Autoren. Und wichtig war, es gab eine Recherche, dass 70 Frauen in dieser Zeitung schon veröffentlicht hatten, also viele Prosaautorinnen und Lyrikerinnen. Das war die Zeit der Emanzipation der ungarischen Literatur, dass Frauen auch gute Texte schreiben.
Ohne Frage. Also, und ungarische Literatur, ja, Dolos hat das mal gesagt, ne? Ungarn ist in Bezug auf Literatur eine Mittelmacht. Und immerhin, es gab ja einen Literaturnobelpreisträger mit Imre Kertész, der ja seltsamerweise im eigenen Land, zumindest in der Rechtsaußenszene, überhaupt nicht geschätzt wurde, geschmäht wurde, wie auch die anderen großen Autoren, die wir so kennen, Nádasdy, Esterházy und eben Imre Kertész. Und jetzt auf einmal gibt es dieses Kertész Institut und es gibt so eine Umarmung. Wie findest du das?
Imre Kertész hat auch diese Wende gemacht und zum Beispiel diese ganze Migration und diese muslimische Kultur gegenüber war er sehr, sehr kritisch. Weil Autoren sich äußern politisch mal so und so, sind nicht immer zuverlässig. Also, und auch was Orban jetzt, was dieses System jetzt auf Imre Kertész baut, das ist nicht schön. Sie möchten, das ist auch vielleicht Geldwäsche, ich weiß es nicht. Sie kaufen einfach Immobilien. Es ist eine leere Gebäude. Das Einzige, was sie jetzt gut herausgebracht haben, die Tagebücher der 70er Jahre von Kertész Imre, das ganze Quellen und Gedanken zu Schicksalslose. Das ist jetzt ein Bestseller, das ist ein sehr wichtiges Buch in Ungarn. Also alle diese Tagebücher aus der Kádár-Zeit werden jetzt veröffentlicht, nicht nur von Imre Kertész, von auch sozialistischen Denker. Es wird immer wieder neu analysiert. Also wir müssen das immer noch neu bewerten, diese 60er, 70er Jahre ungarische Kultur.
Es gab ja die Kádár-Parole, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ne?
Ja, eben. So hat er sein System, dieser Gulyás-Sozialismus, aufgebaut. Also er konnte sagen, die Leute sind mit mir einverstanden.
Also ich bin als Kind immer zu meinen Großeltern in den Osten Ungarns gefahren. Das war natürlich ein extremer Kontrast. Mein Vater war 1956 nach Deutschland geflüchtet und er hatte ein Faible für sehr auffällige Autos. Und dann sind wir immer durch dieses Dorf gefahren, da waren vielleicht 3 Straßen asphaltiert und der Kofferraum war voll mit 8x4 Seife und mit Wiggler Spearmint Kaugummis und mit Kugelschreibern.
Ja.
Und das hat mein Vater dann verteilt, so ein bisschen wie der Onkel aus Amerika. Ich weiß nur, mir war das damals unfassbar peinlich, wie wir da, ich glaube für ihn war es ein Triumphzug, durch das Dorf gefahren sind. Er, der Emigrant, hat es geschafft und kann sich was leisten, nämlich so ein schickes Auto. Und um uns rum standen die Arbeiter mit ihren klapprigen Fahrrädern und alle im Blaumann. Und ich weiß noch, wie die Nachbarn sich aber immer geholfen haben. Das war ja so eine Zeit, als es offensichtlich günstige Kredite gab für diese Kádár-Kocka, diese Kádár-Würfel. Ne? Die haben ja alle die gleichen Häuser gebaut.
Ja. Katharina Rothers, eine deutschstammige, ungarische, deutsche zeitgenössische Künstlerin und Szolnok József haben in 2005 diese Kádár-Kocka fotografiert. Und was daraus kam, dass jede Kádár-Kocka ist anders. Also die Leute wollten, haben wirklich versucht, was zu machen aus diesem Kádár-Kocka, Kádár-Haus. Und das nennen sie Volkskunst heute, nicht? Und überhaupt diese ganze sozialistische Skulpturen, Gebäuden, Brücken hatten schon eine eigene Art. Also du siehst ein Foto darüber, du siehst diese Gegenstände heute immer noch in den Dörfern. Und das symbolisiert ein Lebenswelt, ein System, eine Art, wo die Menschen auf gleicher Ebene gelebt haben, wo die Obdachlosen auch versorgt waren, wo die Schulsystem und Gesundheitssystem funktioniert hat, wo jede Frau in die Schule gegangen ist. Also es gibt auch, heute denkt man auch halb und halb kritisch und halb auch verständlich, dass dieses sozialistische System wirklich was versucht hat, die Menschen auf gleicher Ebene zu behandeln. Und wir wissen heute die Ausbeutung, die Elite, die Diktatur, die eiserne Vorhang, dass es gescheitert ist. Aber das hat man nur Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so wirklich, war das bewusst. Wir hatten nach der Wende, auch schon vor der Wende, wie auch dein Vater, wir haben alle gefeiert, die das geschafft haben und wir wollten nach Westen gehen und wir waren enthusiastisch. Heute sind die Menschen enttäuscht. Wir sind 35 Jahre nach dem Systemwechsel und die Menschen sind nicht mehr enthusiastisch. Und ich glaube, das müssen wir heute beschreiben, recherchieren, nachdenken, darüber reden. Auch als Folge davon ist, welche Parteien die heute die Leute wählen, weil die Parteien sind frei. Also ich denke nicht, dass zum Beispiel das Ungarn keine freie Demokratie ist. Ich weiß, dass es umgebaut ist. Wir wissen, wie die Parteien sich das umbauen und auch lügen und Menschen beeinflussen möchten durch Medien und durch alle diese Systeme. Aber warum wählen sie diese Parteien, diese messianistische Sachen. Weil sie unzufrieden sind, weil sie arm sind, weil sie enttäuscht sind, weil sie melancholisch sind. Und so ist auch mein Buch.
Aber das ist typisch ungarische Literatur. Ich kenne, glaube ich, kein einziges ungarisches Buch, ob Roman oder Erzählung, das nicht melancholisch wäre. Und Ungarn hatte ja auch lange sozusagen Platz 1 in der Selbstmordstatistik. Woran liegt diese Melancholie? Ist es nur die Sprache, diese Inselrolle oder woran liegt das?
Du hast recht und ich kenne einige deutsche Autoren, waren so verliebt in Krasznahorka i László, sie wollten das nachahmen, aber sie konnten nicht so melancholisch schreiben, weil das ist wirklich einzigartig ungarisch. Andererseits, was ich auch in Österreich sehr liebe und auch in Ungarn, der Humor, Ironie, witzig sein. Das war auch bei Imre Kertész immer sehr präsent. Er war immer witzig. Jemand, der Auschwitz überlebt hat, war immer witzig. Aber Innerlichkeit, Einsamkeit, das Schreiben, dieser Akt. Wenn man schreibt, ist man alleine und einsam immer noch. Und dann hat man eine Neigung zu Melancholie natürlich. Und wenn du rumguckst, wenn du das analysierst, wenn du an dein Leben nachdenkst und deine ganzen Erinnerungen, deine ganze Familiengeschichte, private und das politische auch, einfach traurig. Und bist du enttäuscht, weil du früher sehr begeistert warst, weil die Begeisterung weg ist. Und die Landschaft in Ungarn hat auch vielleicht damit zu tun, die Geografie von Ungarn, die Geschichte von Ungarn, dass das Land eine Zeit lang reich war, in der Arpad, in dem Mittelalter und dann später mit der
Habsburg. 11. Jahrhundert.
Ja, 11. Jahrhundert und 12. Jahrhundert. Aber das ist sehr präsent. Jeder Dorf hat immer noch eine St. Margarete und eine christliche Spur davon. Nicht? Die Mittelalter war so reich. Dieser ganze Pannonhalm, diese benediktische Kultur, diese ganze christliche Kultur war sehr präsent. So wie in Slowenien, Österreich, Kroatien. Man hat immer noch diese Neigung, diese habsburgische auch, diese imperiale.
Ist das vielleicht so auch so eine Flucht aus diesem kleinen, wirklich kleinen Land in vergangene Größe?
Ja, ich glaube, jeder Kind wird so belehrt in der Schule. Einst waren wir groß und reich und heute sind wir klein und sehr gespalten und sehr enttäuscht. So, auch meine Kinder, sie sind 15 Jahre alt und gehen in die Schule und lernen jetzt Geschichte, lesen ernste Literatur. Unser Schulsystem ist sehr konservativ, also sie müssen alle diese melancholischen Gedichte lesen, von Vörösmarty bis nach Kölcsei. Und jeder Gedicht ist traurig. Du kannst nicht so traurig sein im Leben, wie diese Gedichte so traurig sind. Und sehr pathoshaft, alles ist irgendwie vergangen und ja, vergänglich. Und hat mit Tod und Sterben zu tun. Ja, so ist unsere Literatur. Ja, du hast recht.
Du schreibst ja auch darüber in deinen Erzählungen. Es sind ja Frauengestalten, die rauchen oft, die trinken morgens schon Palinka, also Schnaps. Auch die Männer, es sind oft tragische Gestalten, zum Beispiel dieser Shomu, der eigentlich von einer Basketballkarriere träumt, jeden Tag trainiert und dann einen Hüftschaden hat und sein Traum ist plötzlich vorbei. Was sind das für Leute? Sind das Leute aus dem Dorf, die du beschreibst?
Ja, die sind unterschiedliche Leute im unterschiedlichen Alter und ich wollte nie über den Dorf, wo ich lebe, schreiben, weil das ist ein großes Risiko, nicht? Entweder die Menschen nehmen das auf oder sie grenzen dich aus, also du kannst nicht mehr auf die Straße gehen. Deshalb habe ich sehr viel aus meiner Kindheit noch dazu genommen, also meine Großeltern, die in Gödöllő abseits der Stadt gelebt hatten, wirklich Tiere hatten, wirklich ein dörfliches Leben hatten, und weil ich viel dort war. Und dann habe ich diese Kisorossi als Karte, als Landschaft genommen. Also der Masseur, der Csont Kovács und auch die Bäckerin, alle sind lebendig und auch meine Freunde im Dorf. Und auch Lebensarten und Lebensenttäuschungen, eigene Tragödien, auch der Tod der Kinder in der Donau ist auch echt. Weil die Donau ist nicht nur schön wie heute jetzt bei diesem Herbstwetter, wo die Sonne scheint bald, sondern es tötet jedes Jahr viele Menschen, weil die Menschen haben keine Ahnung, wie gefährlich die Donau ist. Und sie kommen, weil es zu heiß ist, im Sommer sehr heiß. Die kommen nicht mehr zum Plattensee und Balaton, sondern wollen in den Donau schwimmen. In der Donau kannst du nur schwimmen, wenn du sehr gute Schwimmerin bist oder Schwimmer bist. Darüber schreibe ich auch in dem Buch, also wie dieses Tod und Kinder und dann Fluss. Ich wollte nicht über den Dorf schreiben, aber ich lebe schon seit 12 Jahren und arbeite dort. Plötzlich ist es herausgekommen, dass ich so einen Novellen-Erzählen-Zyklus aufbaue. Also ich liebe auch Erzählbände, die so, wo die Erzählungen miteinander zu tun haben. Nicht einfach auseinander gehen, sondern auch bestimmte Rollen und Bilder wiederholen sich. Und dann war es die erste Lesung und Gespräch über das Buch in der Bibliothek in dem Dorf. Und dann war ich total überrascht. Es sind sehr viele Menschen gekommen. Und das hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich eher ein zurückhaltendes Leben in diesem Dorf hatte. Manchmal habe ich bei meiner Freundin in der Bäckerei geholfen. So habe ich einige Menschen in den letzten Jahren kennengelernt. Ich wollte nicht mehr schreiben, ich wollte was anderes machen. Dann haben wir Brot gebacken und das hat sehr gut funktioniert. Und da war ich wirklich überrascht, dass die Menschen offen sind, sie wollen das lesen. Und ich habe auch sehr viele Rückmeldungen und ich bin nicht ausgegrenzt in dem Dorf. Das ist schon eine gute Erfahrung, weil mit Literatur kannst du auch Menschen verletzen.
Oh ja.
Das
glaube ich sofort.
Auch mit Gesprächen und Reportage kannst du Menschen verletzen.
Ja, na klar. Das Dorf ist ja so ein bisschen in Mode gekommen, ne? So als literarisches Sujet. Liegt es daran, dass man da so gut Kammerspiele inszenieren kann?
Ja, du hast recht. Du kannst klein schreiben, du hast Kammerspiel als Buch. Vielleicht hat das auch mit Internet zu tun, weil diese Texte kann man auch im Internet laufen lassen. Also die Texte sind 20 Minuten lang zu lesen. Aber das Dorf war immer in der ungarischen Literatur ein wichtiges Thema und ich wollte das aufheben. Ich habe sogar von Ijes Gyula Puszták népe gelesen.
Ja, die Puszták auf Deutsch, ein tolles Buch.
Ja, ein tolles, ein wunderbares Buch und das hat mich so inspiriert. Dann habe ich von Mészöly Miklós auch Novellen gelesen, was er über diese Kádár-Zeit geschrieben hat. Wunderbare Erzählungen über Menschen. Und dann habe ich noch, natürlich, mein Großvater hat mir immer vorgelesen, diese Moritz- und Mixart-Erzählungen. Für Thomas Mann war diese Moritz-Welt und diese ganze Dorfwelt und Pusta-Welt sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass du dieses Wort liebst, nicht Pusta.
Es hat ja auch eine Bedeutung. Es beschreibt ja eine Landschaft, aber es beschreibt ja auch Pusta als Adjektiv, beschreibt ja sowas wie eben,
ja,
oder einfach.
Öde, öde, einfach, nichts zu sehen. Aber literarisch ist es ja auch sehr dicht, sehr dramatisch. Und ich liebe das. Das ergibt sich, dass du einfach Personen nimmst und Landschaft nimmst und eine dramatische Erzählung mit weniger Sätze und Wörter eine ganze Welt erzählen kannst.
Also als ich deine Erzählung gelesen habe, da habe ich habe lateinamerikanische Literatur studiert, da musste ich sofort an magischen Realismus denken. Also die Grundsubstanz, sage ich mal, oder das Grundmaterial sind Erlebnisse aus dem Dorf, hast du ja auch beschrieben. Aber durch die Art, wie du es erzählst, bekommt es so was Märchenhaftes, Schwebendes gleichsam. Also wie Herbst und Winter eben auch sind, oder?
Ja.
War das die Absicht?
Schweben, Jahreszeit. Ich denke, das ist nicht magisch, sondern das ist Realität und Wahrheit. Aber viele Leser glauben nicht meine Geschichten. Verstehst du? Es gibt Leser, die sagen, oh, das ist nur Literatur. Das ist nicht passiert. Das ist zu heftig, das ist zu wild. Sowas kann nicht existieren. Und das Leben ist immer noch viel wilder und immer noch viel überraschender. Und das ist nicht nur ausgedacht.
Jetzt ist die Sonne rausgekommen hier auf der Donauinsel. Mich interessiert ein Thema noch. Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich hatte das Gefühl, also auch der Titel schon, der Nebelmann, das hat so was Märchenhaftes. Frau Holle spielt auch eine Rolle, aber in einem ganz anderen Kontext. Also da ist sozusagen der moderne Arbeitskontext in Budapest. Die Chefin ist ein Biest, kann
kann man sagen. Und sie unterdrückt ihre Assistentin und die verliert ihr Handy. Das Handy über die Kanalisation in die Donau und muss dann hinterher springen und kommt, nachdem sie für Frau Volle gearbeitet hat, mit Gold bestäubt sozusagen zurück. Und das will die Chefin dann auch. Und es geht natürlich anders aus. Das fand ich ganz schön, wie Märchen in einen modernen Kontext gesetzt sind. Ist das für dich auch eine poetische Kraft, diese Volksmärchen?
Ja, diese Grimm-Märchen neu zu schreiben, war eine Herausforderung. Ich habe das selber gewählt, weil das war eine meiner Lieblingsgeschichten in meiner Kindheit. Und auch meine Tochter mochte das auch sehr, wenn wir das tausendmal noch mal erzählt hatten, nicht? Dass du unter die Erde gehst und da ist eine Frau, die über den Wetter und Klima disponiert. Aber gleichzeitig, weißt du was, vielleicht klingt das in dem deutschen Kontext nicht so klar, aber in dem ungarischen kommt noch dazu, dass dieser Frau-Holle-System ein sehr deutsches System ist. Nach der Wende kommen alle Firmen nach Ungarn. Ich weiß es nicht, mein Vater hat auch bei einer deutschen Firma gearbeitet und alle Top-Manager kamen aus Deutschland und wollten die osteuropäischen Menschen belehren, wie man richtig arbeitet. Weißt du, du bist ein armes, junges Mädchen in einer Plattenbausiedlung in Budapest und jetzt plötzlich, du arbeitest bei Deutsche Telekom in der Innenstadt. Und ja, das wollte ich so ein bisschen damit auch spielen. Es ist auch ein Märchen, es ist nicht so ernst, aber es ist schon eine Karikatur, dieses System.
Es ist ja auch eine Geschichte drin, da kommt eine Journalistin, mutmaßlich aus Wien, wo wir jetzt gerade sind, in das Dorf und ist auf der Suche nach dem Golem, nach dem Lehmmann und findet ihn nicht, erfindet dann irgendwas für Klicks. Kann man lesen als Kritik ausländischer Journalisten, die mit dem Fallschirm über Ungarn abspringen, oder?
Ja, also ich wusste gar nicht, das war in der ungarischen Kultur nicht so, nicht, dass du junger Autor bist und dann plötzlich Journalisten dich ausfragen über, nicht nur über dein Buch, sondern über den ganzen Ungarn und das ganze System und was meinst du über diese Politiker und diese Politiker. Ist es wirklich Diktatur in Osteuropa oder nicht? Ist es ein autoritäres System? Was ist deine Meinung? Und dann war ich auch, obwohl ich Soziologie studiert habe und ich hatte natürlich ein Wissen über Gesellschaften und Systemwende und aber es war schon fremd für mich, dass ich plötzlich dort stehe und ich muss in dem Ton, in diesem Wir-Ton über mein Land sprechen. Und dann habe ich solche Sachen auch erlebt, dass Journalisten mich besucht hatten und auch konkret aus Wien. Und dann wollte ich auch beschreiben, diese Fremdheit, also wie man wirklich über ein Land berichtet, dass man eigenen Horizont hat und Erwartungen hat und ich kann vielleicht diese Erwartungen nicht entsprechen und dann sind diese Journalisten auch enttäuscht, weil ich nicht das alles ausspreche. Also ich habe auch recherchiert und ich war auch oft kritisch mit deutschem Journalismus, nicht nur, weil ich nicht kritisch bin mit unserem Politik und System und diese ganze europäische Politik und das nennen wir neue Kulturkrieg und neue kalte Krieg zwischen Ost und West. Aber manchmal habe ich mir mehr Aufmerksamkeit erwünscht.
Das ist ja wie Ungarn in der Nussschale, das, was im Dorf passiert. Und Ungarn ist ja gespalten, ne, zwischen Stadt und Land nach wie vor. Das war ja auch kulturell so, ne? Da gab es ja auch so eine kulturelle Bewegung, die Völkischen und die Urbanen. Ist das eigentlich bis heute so?
Ja, sehr. Du weißt es, wenn du diese Wahlkarte und eine politische Präferenzkarte anschaust, dass die Menschen auf dem Lande ganz anders denken und die Städte sind mehr linksliberal und das Lande ist mehr konservativ. Aber weil ich in diesem Dorf lebe und zuhöre, habe ich auch Mitgefühl mit den Menschen und ich kann die Präferenzen einschätzen. In der ungarischen Opposition war das riesige Fehler, dass sie überhaupt nicht auf dem Lande rumgeguckt hatten. Wir haben jetzt diesen Neuling, der neue Messias, Magyar Péter. Und er hat das gut gemacht, dass er 200 Rede gehalten hat in jede ungarische größere Stadt, mittelgrößere Stadt, Dörfer. okay, er kann nicht alleine eine Partei schaffen. Eine Partei muss eine Bewegung sein, von außen kommen, und seine Partei kommt von oben. Er ist ein Schüler, er ist in diesem System von Orbán tief drinnen gewesen. Er hat alle Vorteile genutzt. Er gehört zu dem Fidesz oder sogar Mafia-Elite. Aber er versucht zumindest was anderes zu sagen und das Land anderes zu sehen. Und ich rechne damit, dass, weil Orbán so schlau ist, er möchte das auch noch mal auf dem Lande gehen, weil, was Orbán gemacht hat, nur in Siebenbürgen immer präsent war er. Und Siebenbürgen, das ist alles mit deutschen und ungarischen Firmen schon kolonisiert worden. Und 95% Orbán-Wähler wohnen in Székelyföld.
Ja.
Es ist schon unglaublich, dass von Ausland eigentlich, dass er nicht mehr in seinem inneren Land seine Wähler füttert sozusagen, sondern vom Ausland.
Naja, deswegen sind ja die Ungarn in den Anrainerstaaten, die Minderheiten, Ukraine, Slowakei, Siebenbürgen, Vojvodina, die nach dem Friedensvertrag von Trianon 1920 eben quasi ausgebürgert wurden, zwangsläufig, weil Ungarn 2/3 seines Territoriums verloren hat. Das ist ja für ihn eine ganz wichtige Wählerbasis, oder?
Ja, obwohl du weißt, dass man auch differenzieren muss, weil die Slowaken waren mehr liberal, die Vojvodina haben die Staatsbürgerschaft in Serbien zum Glück bekommen, aber leider Ungarn haben Vojvodina verlassen. Und alle anderen, Slowenien, ungarische Minderheit, Kroatien, ungarische Minderheit, Rumänien, ungarische Minderheit, alle konnten, die Menschen, die Familien finden eine Zukunft in dem Land, weil die ein EU-Land sind, außer Ukraine und Serbien. Deshalb hat Ungarn auch eine ziemlich andere Haltung zu diesem Krieg. Aber es ist nicht nur Putinismus, sondern einfach eine andere Politik mit Minderheiten.
Okay, nochmal zum Thema Wasser. Das interessiert dich ja sehr, ne? Also du hast vor diesen Erzählungen, der Nebelmann, hast du Erzählungen über den Balaton geschrieben, also den Plattensee. Und da drin steckt ganz viel Kindheit. Was bedeutet Wasser, die Gewässer in Ungarn für dich? Also du schwimmst auch viel, ne?
Ja, ich war Schwimmerin in meiner Kindheit sogar sehr. Also in diesem staatssozialistischen System habe ich Sport gemacht, sehr, sehr hart. Und ja, Schwimmen, Sport, Wasser, das ist irgendwie, als ich meine literarische Sachen angefangen habe, habe ich viel ausgedacht beim Schwimmen, das weiß ich, wo ich allein sein könnte, auch beim Laufen. Spaziergänge, was wir jetzt auch machen, also was ich meistens alleine mache. Also es muss irgendwie eine Bewegung sein. Und natürlich, wenn du diese Gegenstände beim Schreiben hast, dann schreibst du auch darüber. Weil die inspirieren dich. Ungarn ist auch ein Land für Wasser, Balaton, Donau, Thermalwasser. Überhaupt dieses Becken versammelt das Wasser aus den ganzen Karpaten und Alpen. Und das finde ich auch schönes Metapher. Also nicht nur immer diese Öde, sondern dieses Wasser finde ich immer sehr inspirierend.
Inspiration ist das eine. Kann ich was mit anfangen? Es ist ja auch eine gleichmäßige Bewegung, die einen so in Trance versetzt, in so einen Flow-Zustand bringt. Was brauchst du zum Schreiben? Wie ist deine Routine? Wie machst du das? Schreibst du morgens, nachts oder überall?
Also ich gehe oft spazieren. Also ganz früh schreibe ich, immer sehr früh am Morgen stehe ich auf. Weil ich
Was heißt
habe.
Früh?
Also 5, 6. Weil ich 2 Kinder habe und ich muss das Essen vorbereiten. Sie gehen in die Schule. Oft, bevor sie aufstehen, muss ich schon was fertig haben. Und danach, wenn sie in die Schule gehen, dann mache ich noch ein bisschen Essen und Einkaufen und spazieren und am Abend nochmal. Aber ich unterrichte auch in Eger jetzt an der Universität. Das ist eine katholische Universität, aber eine sehr autonome Literaturwissenschaft gibt es dort. Das ist 1,5 Stunden von Budapest. Mittwochs und manchmal donnerstags bin ich dort. Und sonst, wenn ich in Kisorossi bin, auf dem Donauinsel, dann bin ich oft alleine. Also die Kinder sind mit meinem Mann zusammen. Und größere Texte kann ich nur schreiben, wenn ich mehrere Tage alleine bin. Und was vielleicht noch interessant wäre, ich habe Reiten gelernt. Also wir haben Pferde dort auf dem Insel.
Darüber schreibst du auch, ja, wie ein Pferd fast ertrinkt und dann der siebenbürgische Pferdeflüsterer das Pferd rettet. Ne?
Ja, ja, dieser siebenbürgische Mann war mein Lehrer und Trainer. Ich finde das immer toll, weil diese Menschen lesen auch dann meinen Text. Auch der Masseur, auch Blinde. Ich gehe ja so oft zu Blinde, also
Gesundheitsturnen,
also wo auch viele blinde Menschen mitmachen. Oder sie leiten das sogar. Und ich beschreibe auch diesen Menschen. Ja, Reiten habe ich gelernt, weil Reiten bewegt deine Hüfte, deine ganze Körper, wo am meisten Autoren diese Schmerzen haben, weil du zu viel sitzt und zu viel schreibst. Und ich habe das auch für mich entdeckt, weil meine Tochter wollte zum Reiten gehen und auch mein Sohn. Und dann habe ich es immer wieder begleitet und dann dieser siebenbürgische Mann hat gesagt, Noemi, warum reitest du nicht? Und dann habe ich gesagt, ich habe Angst. Und dann meinte er, wieso? Dann muss ich einmal ausprobieren. Und dann seitdem, eigentlich schon seit 5 Jahren, mache ich fast jeden Wochenende eine 2-stündige Reiten in der Natur und das liebe ich.
Hast du schon mal Inspiration im Sattel gehabt?
Nein, weil das Reiten schaltet mich ganz aus. Kennst du das bestimmt? Also ich glaube, jeder Autor, Journalisten, also Leute, die intellektuell sehr intensiv arbeiten können, sie brauchen eine Tätigkeit, wo die Aufmerksamkeit ganz ausschaltet. Ich springe so ein in diesem Pferd und ich, dass wir irgendwie diese Übungen zusammen schaffen werden, dass ich ganz konzentriert bin. Wir haben noch eine ziemlich strenge Frau als Trainerin, die auch sogar sie kann auch schreien, wenn ich was nicht gut mache. Aber das ist eine Subkultur, weißt du, Reiten ist eine Subkultur und die Leute schreien, weil mit den Pferden musst du auch manchmal schreien, auch mit den Menschen, die reiten, musst du manchmal schreien, weil sie verstehen nicht die Aufgabe oder sie können das nicht erfüllen.
Ich wollte dir ein Buch empfehlen. Ich lese gerade noch ein Buch von der aktuellen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, Menschenwerk. Mich hat das sehr beeindruckt. Also es geht um Studentenproteste, die sehr blutig vom Militär niedergeschlagen wurden in Südkorea in den 80er Jahren. Sie beschreibt diese Proteste und was mich sehr beeindruckt hat, war die Sprache. Und da dachte ich, da kannst du was mit anfangen. Also es ist so eine sehr lakonische, sehr akribische Sprache, die beschreibt und eigentlich kaum etwas tut, außer beschreiben. Aber über dieses Beschreiben so langsam so ein Sog entsteht und so eine Beklemmung. Also ohne das zu werten, was da beschrieben wird, einfach nur durch sehr präzise Beobachtung entsteht eine Atmosphäre. Und das fand ich ganz toll. Was würdest du mir empfehlen auf Deutsch, erschienen möglichst?
Letztes Jahr gab es eine Debatte, wo ich auch Peter Nadosch sehr verteidigt habe. Eigentlich ein KWD, also dieses Haus in Berlin, sie vergeben einen Preis und es wurde sehr diskutiert, warum diese Menschen den Preis bekommen, warum weiße Männer nicht mehr Preise bekommen, warum weiße Frauen, feministische Frauen nicht mehr, warum LGBTQ-Texte so viel Preise bekommen. Aber dafür, damit ich besser äußern kann zu dieser Debatte, habe ich Mohamed Sarr, den Roman gelesen über Senegal. Ist ein französisch schreibender senegalischer Autor, der über Menschengedächtnis ein Buch geschrieben hat, der mich sehr, sehr angetan hat. Und das war auch in diesem Ton beklemmend, dass er das nicht ausgesprochen hat, dass es beklemmend sein könnte. Das spürst du einfach am Ende. Und das ist wunderschön, das finde ich Kunst. Und nicht ohne weiteres hat er natürlich diesen Preis bekommen. Aber das Gegenbuch von Peter Nadosch, der nicht den Preis bekommen hat, spielt auch in Kishorosi in den 70er Jahren in dem Dorf. Auch sehr berührend, sehr beklemmend und auch wunderbar mehrschichtig, also wie Nadosch, also auf mehrere Linien erzählt mit sehr seltsamen Menschen- und Frauensprache auf dem Lande, wie sie Frauen miteinander reden, so radikal und schimpfen und körperlich. Und wie Nadosch das alles geschafft hat, das hat mich auch sehr berührt. Also Remtörténet, der Schauern, Geschichten, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Und letztes Jahr erschienen. Das würde ich auch empfehlen. Also es ist schon jetzt 2 Bücher. Eine hat den Preis gewonnen, eine nicht, aber beide sind hervorragend.
Apropos Preis gewonnen, Clemens Meyer hat einen Preis nicht gewonnen. Er hat geschimpft, dass er ihn eigentlich verdient hätte.
Ja, ich habe sehr viel Vorbehalte mit Preisen, weil in Ungarn Literaturpreise, das ist wirklich hauptsächlich für Männer. Also keine Frau hat Chance, einen Preis bekommen.
Warum eigentlich nicht?
Ja, weil das System ist so patriarchalisch in Ungarn. Wir haben sehr gute Autorinnen, aber bekommen kaum Preise. Digitale literarische Akademie, wo die Autoren honoriert werden, das sind, glaube ich, 3 Frauen insgesamt und sind 100 Männer. Das ist so für dein Lebenswerk. Und die Autoren sind so zeitgenössische Autoren. Und selbst Tod Christina oder gute Autorinnen wie Erde Schwirag sind überhaupt nicht preisgekrönt. Dieses Donau-Buch ist mein erstes Buch, für den ich einen Preis bekommen habe.
Ja, herzlichen Glückwunsch, zu Recht.
Danke, aber das ist mein, glaube ich, 10. Buch oder so etwas. Aber ja, es ist schon traurig. Und es ist immer sehr viel Politik dabei und die Jury liest nicht die Bücher. Also es gibt viele Vorwürfe gegen Preisträger und ich gucke oft nicht an und ich lese auch nicht unbedingt die Bücher, die einen Preis bekommen haben. Das ist das Problem.
Eine letzte Frage. Du als Autorin, wolltest du das schon immer?
Ich habe eine Freundin getroffen, mit der ich geschwommen habe und Wasserball. Und sie meinte, Noemi, du hast auch schon in dem Gymnasium gesagt, dass du schreiben möchtest, aber ich weiß, dass ich nichts geschrieben habe. Es ist ziemlich spät gekommen, also Ende meiner 20er. Also ich habe Literatur studiert und dann hatte ich eine Lehrerin, Bene Ijuja, die Schriftstellerin und Ärztin war. Und sie hat mich schon sehr beeindruckt. Aber das Schreiben habe ich mit 30 angefangen, glaube ich, meine ersten Bücher. Also ziemlich spät, ja. Weißt du warum? Weil es in Ungarn überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass eine Frau schreibt und das Buch wird veröffentlicht. In den 90er Jahren, wo ich angefangen hatte zu veröffentlichen, war es für Frauen noch fast unmöglich, ein Erzählungsband oder ein Gedichtband zu veröffentlichen.
Und was bedeutet Schreiben für dich persönlich?
Meine Existenz jetzt. Also mein ganzes Leben. Also ich kann kaum ausschalten. Ich denke, am Anfang war es Inspiration und einfach Souveränität, aber heute bin ich 50 Jahre alt, dann bist du ein Autor, der gefragt ist und immer wieder Texte gewollt werden, auch von Zeitungen und auch Verlage. Und ich möchte jetzt einen guten Ausgleich finden, dass ich weniger Lesungen habe, weniger verreise, dass ich mich mehr auf ein Buch konzentriere, wo wirklich diese enthusiastische Inspiration kommt.
Danke dir.
Stefan war mit Noemi Kisch an der Donau. Schwimmen wart ihr aber nicht, oder?
Nee, mir wäre das ein bisschen zu kalt. Ich bin nicht so der Eisbadetyp. Für sie wäre es wahrscheinlich okay gewesen. Sie ist da echt hart im Nehmen.
Da gibt es ja so einige, die bei Wind und Wetter und Eis und Schnee immer noch auch rund um Berlin in Flüsse steigen.
Ja, ist mir fremd.
Also John von Düffel zum Beispiel, der Schriftsteller, der ist auch so einer, der wirklich bis so ungefähr das Wasser 10 Grad hat, das hat er mir mal erzählt, schwimmen geht. Also das ist so ein richtiger Schwimmer jeden Tag und auch bei 13 Grad noch mal kurz in der Ostsee. Das mache ich, aber richtig schwimmen, dann wieder ab Frühjahr.
13 Grad ist eine gute Temperatur
im Fluss
für
zumindest.
Ein Bier.
Ja, genau. Okay, also Noemi Kisch, der Nebelmann. Ist das ein klarer Daumen hoch von dir?
Ja, absolut. Daumen hoch. Eben genau, weil es auch so dieses melancholische Grundgefühl transportiert. Ich bin ein ziemlicher Fan von ihr, muss ich sagen. Sie hat ja auch so ein Faible fürs Wasser insgesamt. Es gibt ein Vorgängerband, das sind Erzählungen vom Balaton. Der Plattensee, das war ja immer auch so ein Sehnsuchtsort für die Ungarn. Das ungarische Meer, viele hatten da zu sozialistischen Zeiten so eine kleine Datscha. Da haben sich auch Ost- und Westdeutsche immer getroffen. Die Stasi war natürlich auch immer mit dabei. All das ist Balaton, das ist Plattensee, darüber schreibt sie auch. Und den Roman, den habe ich ja schon erwähnt, die Frau, die ihren gewalttätigen Mann umbringt, das ist natürlich auch eine klare Empfehlung. Dürre Engel und auch sonst, was ihr in die Finger kriegt von Noemi Kisch, lesen.
Ich höre den echten Fan heraus. Okay, Der Nebelmann ist bei Danube Books erschienen, hat 180 Seiten und kostet 22 Euro.
Uns gibt es immer donnerstags frisch auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Außerdem natürlich in der ARD Audiothek und bei den Apple Podcasts.
Ja, und wenn ihr jetzt mal nachgucken wollt, über welche Bücher wir heute in dieser Folge geredet haben, dann findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes oder bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio im Netz.
Und wer noch ein bisschen Donau-Feeling haben will, die Kollegen von NDR Info, die haben gerade etwas ziemlich Feines in die Audiothek gestellt. Die Donau, Einfluss, 10 Länder, lohnt sich. Tolle Reportagereihe.
Okay, na dann, ahoi, ne? Ich bin Nadine Kreuzhaller.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.